Ja, wir haben es gelesen, jetzt schon in der Lesung haben wir es gehört. Quelle lebendiges Wasser. Und wir würden es sofort assoziieren mit einer Person, dem Messias, Jesus selbst. Und es ist richtig, die Bibel zeugt davon, es ist Jesus selber, von dem diese Quelle kommt. Die Bibel sagt noch etwas anderes. Wir sollen es nicht nur mit einer Person, Jesus, verbinden, sondern wir sollen es auch mit einer Stadt verbinden. Und deswegen wird diese Predigt beides beinhalten. Das, was Jesus gibt als lebendiges Wasser und das, was wir über diese Stadt Jerusalem wissen sollen. Denn aus ihr kommt lebendiges Wasser. In ihr ist lebendiges Wasser. Das war so. Das ist heute in gewisser Hinsicht so, auf einer gewissen Ebene. Aber vor allem, es wird in Ewigkeit so sein. Und glücklich ist der, der mit Jesus verbunden ist, mit dem Wasser Gottes, und der dann eine ewige Verbundenheit haben wird, ein ewiges Wohnrecht in dieser Stadt Gottes, die auch mit Wasser zu tun hat. Diese beiden Aspekte, um die wird es gehen. Deswegen fangen wir ein bisschen an mit der Geografie von Jerusalem. Die Quellen Jerusalems. Wenn du eine Luftaufnahme von Jerusalem siehst, dann würdest du nie drauf kommen. Ja, dann würdest du nie drauf kommen, dass diese Täler, die sich durch Jerusalem ziehen oder die Jerusalem quasi umranden, dass sie einen hebräischen Buchstaben geben. Also erstens, wir haben die hebräischen Buchstaben nicht im Kopf und zweitens, wir würden nie so an unseren Heimatort rangehen, zu sagen, ja, wenn ich Kirchdorf angucke von der Satellitenaufnahme, welcher Buchstabe drängt sich mir da auf, ja? Aber die Hebräer und die Juden, die haben Freude, so etwas zu tun, ja? Und wenn wir das mal mittun, was entdecken wir dann? Wir entdecken, dass die Lichtstärke des Beamers bei Sonneneinstrahlung. Okay. So, das Luftbild von Jerusalem sieht so aus. Und wenn du einfach nur auf diese roten gestrichelten Linien guckst, dann sind das drei Täler, die Jerusalem sozusagen einrahmen. Ich meine, mittlerweile ist die Stadt größer, aber früher war es so. Und da haben wir mal ganz rechts das Kidron-Tal. Das Kidron-Tal ist sehr bekannt. Das ist zwischen dem Tempelberg und dem Ölberg. Also dort ist auch der Garten Gethsemane, in dem Garten, in dem der Herr die letzte Nacht verbracht hat. Und auch von dem Ölberg, wo er nach Jerusalem eingezogen ist. Ja. Das ist das Kidron-Tal. Also einer dieser Täler ist das Kidron-Tal, heute nicht mehr wasserführend. Das zweite Tal ist dann westlich vom Tempelberg, das Tyroponeental. Das nimmt man heute kaum mehr wahr, weil es quasi in der Stadt untergeht. Aber wenn man ein bisschen Auge dafür hat, zum Beispiel die Klagemauer und nach Süden hin, die hat so ein bisschen ein Tal, das Tyroponeental. Und dann gibt es das Hinnomtal, das noch weiter westlich ist. Das ist heute auch ganz markant wahrzunehmen. Es zieht sich um die heutige Stadtmauer drumherum, hat eine schöne Farm dort unten und mündet dann in die anderen beiden Täler zusammen, da unten in dem Punkt. So, wenn wir das jetzt aus der Luft betrachten, dann gibt es einen hebräischen Buchstaben. Das ist dieses Shin, also das ist ähnlich einem W, ein Shin. Tja, und die Hebräer machen sich jetzt Gedanken, warum hat Gott diese besondere Stadt auf diesem besonderen Berg genauso eingerahmt mit diesen Flusstälern? Warum? Ja. Und jetzt gibt es aus dem Hebräischen da ein paar Bezüge und wir werden gleich sehen, dass uns das auch schon ein bisschen auf unser Thema führt. Es gibt mehrere Worte im Hebräischen, aber ein ganz bekanntes ist das Schma. Schma heißt hören. Ja, kommt vor in diesem Wort, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und hören ist ein tolles Wort, denn hören heißt auch verstehen, heißt auch Einsicht bekommen, heißt auch es tun im Leben. Ja, das wäre zum Beispiel ein Wort, was mit Shin anfängt, Schma. Das zweite Wort, was ich euch vorstellen möchte, ist das Wort Shalom. Shalom. Und das ist sehr markant in der Bibel. Shalom ist ein Konzept, was uns natürlicherweise nicht sehr geläufig ist. Shalom heißt nicht einfach nur, die Waffen ruhen, ja, und wir haben eine fröhliche Koexistenz. Shalom ist ein riesiges Konzept und heißt, Es ist ein rundum Wohlbefinden, ein rundum Gestilltsein aller Bedürfnisse. Genug haben in jeder Situation und jeder Lebenslage, und zwar von Gott. Das ist Shalom. Und deswegen, sagt die Bibel, können wir auch in jeder Lebenslage und jeder Situation in unserem Leben Shalom erleben. Warum? Weil Gott in jeder Situation gegenwärtig ist und weil er in jeder Situation uns mit dem versorgen kann, was wir brauchen. Und in den prekärsten Umständen, in den schlimmsten Situationen, sogar im Krieg, sagt die Bibel, kannst du Shalom erleben. Das, was du von Gott bekommst. Und Shalom hat etwas zu tun mit gestillt von allen Bedürfnissen, mit Ganzheit. Also wir als Mensch sind ganz geworden. Das heißt Shalom, von Gott ganz gemacht. Das wäre ein anderer Bezug zu diesem Shin. Okay, wir haben noch einen dritten Bezug, aber den lassen wir mal so. Wir sind noch ein bisschen bei der Geografie, aber wir werden dann in einem Bogen auf das zu sprechen kommen, worum es denn heute geht. Was sehen wir hier? Als David den Berg Zion, die Stadt der Jebusiter, eingenommen hat, war die so groß. Ja, so in etwa war die Größe, nach den Stadtmauern zu urteilen, die man ausgegraben hat, dieser untere Teil. So hat David die Stadt der Jebusiter eingenommen. Salomo dann, sein Sohn, hat ja dann den Tempel gebaut auf dem Tempelberg und hat die Stadt erweitert. Und die Könige dann im Laufe der nächsten Jahrhunderte haben die Stadt nochmal nach Westen erweitert. Also die ist im Laufe der Zeit gewachsen. Warum haben die Jebusiter auf diesem Bergrücken, der dann später Zionsberg oder Jerusalem genannt wird, ihre Stadt gebaut? Weil es der einzige Bergrücken ist dort, auf dem es fließendes Wasser gibt, auf dem es eine Quelle gibt. Ja. Und diese Quelle ist die Gihon-Quelle, befindet sich hier etwa. Jetzt war es so zu einem Zeitpunkt der Geschichte, König Hiskia war damals der amtierende König in Juda. Die Assyrer waren das Großreich, die zu der Zeit die Weltmacht waren. Und die waren herangekommen, um das Land zu verwüsten. Und auch dieses Südreich Juda, wo Hiskia der König war, stand jetzt in der Gefahr, erobert zu werden. Jetzt war es so, diese Quelle, die Gihon-Quelle, die hatte hier in einem Tunnel, wurde die entlang geleitet und hatte hier unten dieses Tal bewässert. Dort hatten die Könige ihre Gärten angelegt. Deswegen ist hier die Rede vom Königsgarten. Was hat Hiskia gemacht? Der hat gesagt, wenn die Assyrer kommen und uns belagern, dann werde ich ihnen doch ganz sicher kein Wasser zur Verfügung stellen, meinen Feinden. Da schade ich mir ja nur. Und wenn die uns von der Gihon-Quelle abschneiden, dann sind wir geliefert. Wir haben kein lebendiges Wasser mehr. Und dann wird eine Belagerung schnell zu Ende sein. Also was hat Hiskia gemacht? Der hat gesagt, wir müssen zum einen diese Königsgärten, das Wasser, was ausfließt aus der Stadt, verstopfen, dass die Feinde sie nicht kriegen. Und zum anderen müssen wir diese Quelle umleiten in die Stadt, dass wir versorgt sind mit lebendigem Wasser. Also was hat er gemacht? Nach diesen Ereignissen und dieser bewiesenen Treue, es geht um Hiskia, kam Sanherib, der König von Assyrien, und rückte in Juda ein und belagerte die festen Städte und gedachte, sie zu erobern. Als aber Hiskia sah, dass Sanherib in der Absicht gekommen war, gegen Jerusalem zu kämpfen, da beschloss er mit seinen Obersten und seinen Kriegshelden, die Wasserquellen draußen vor der Stadt zu verstopfen. Und sie halfen ihm. Das waren die Wasserquellen hier im Kidrontal, die Königsgärten, den Königsgarten bewässert haben. Also das haben sie verstopft. Und was hat er getan? Er hat den Teich und die Wasserleitung erbaut und das Wasser in die Stadt geleitet. Und wer schon mal in Jerusalem war, der weiß, wovon ich rede. Von dem Hiskia-Tunnel. Und der Hiskia-Tunnel ist ein Wunder, ein unglaubliches Bauwerk, ein Tunnel, das mit damaligen Mitteln eigentlich unmöglich hätte gelingen können. Die Gihon-Quelle hier unten, seht ihr, recht tief gelegen, hier unten das Kidron-Tal. Und diese wahnwitzige Idee von Hiskia war, wir müssen diese Quelle, das Wasser umleiten, und zwar zu einer Stelle in der Stadt. Jetzt ist das Problem, dass die Gihon-Quelle und die tiefste Stelle der Stadt nur 2 Meter Höhendifferenz hat. Das heißt, alle anderen Punkte in der Stadt befinden sich höher als die Quelle, was recht ungünstig ist. Ja, genau. Wer ein bisschen seinen Garten bewässert, weiß das, dass das recht ungünstige Verhältnisse sind. Also was hat er gemacht? Und da hat Gott seine Finger im Spiel gehabt. Ja, er hat einen Tunnel graben lassen, durch den Felsen hindurch, 500 Meter zu diesem Teich, der dann Teich Siloa genannt wird. Die Herausforderung, du hast eigentlich keine Höhendifferenz und damit kein Gefälle und du hast keine moderne Messtechnik und Maschinen. Du hast einfache Arbeiter mit Hammer und Meißel und Pickel. Zusätzlich kam dazu, dass dieser Fels nicht wirklich gut war, um einen Tunnel dadurch zu graben, sondern sie haben hier auch quasi den harten Felsen ausweichen müssen. Aber das Unglaubliche ist geschehen, Gott hat es geschenkt, die Arbeiter haben von beiden Seiten gegraben und die Überlieferung sagt, sie haben wirklich sich in der Mitte getroffen, Hammer auf Hammer hätten sich getroffen von beiden Seiten, dass sie sich dort gefunden hätten. Wenn du in Jerusalem bist, kannst du da durchwarten durch dieses Wasser, knietief oder ein bisschen so manchmal sogar über die, genau, knöcheltief oder über die Knie und kannst diesen 2700 Jahre alten Tunnel durchschreiten. Lebendiges Wasser. Das war das Überleben für Hiskia bei der Belagerung der Assyrer. Lebendiges Wasser. Da unten übrigens in dem Teich, gell, der Teich Siloa, das verbinden wir auch mit einer Geschichte, mit mehreren sogar. Was ist da passiert? Vor 2000 Jahren war dort auch einer, nämlich Jesus, und er hat dort einen blinden Mann geheilt und gesagt, wasch dich dort mit dem Wasser aus dem Teich Siloa, mit dem lebendigen Wasser. Das kommt dort raus. Und wir merken schon, diese Stadt und die Quelle drin und das lebendige Wasser hat damit zu tun mit Jesus und dem, was er redet. Lebendiges Wasser für uns. Die Frage ist, was ist das für uns? Ich habe vorher schon kurz von den Festen geredet. Ich möchte noch einen Bezug geben zum Teich Siloa, zu diesem einzigen lebendigen Wasser in der damaligen Stadt Jerusalem. Zum Laubhüttenfest gab es eine Zeremonie, die Zeremonie des Wasserschöpfens. Das Laubhüttenfest geht 7-8 Tage und die Zeremonie war folgendermaßen, der Priester ging jeden Tag runter zum Teich Siloa und schöpfte aus einer goldenen Kanne Wasser, um sie dann in den Tempel hochzubringen und sie dort als Opfer auszugießen. Ja? Und diese Zeremonie wurde begleitet von Leuten. Der Priester ging also hinab zum Laubhüttenfest, ging dort zum Teich Siloa und das ist auf dieser Karte zu sehen. Und dann sieht man auch, dass es einen direkten Weg, einen Treppenweg gibt von dem Teich unten, der tiefste Punkt der Stadt, bis hoch zum Tempel, dem höchsten Punkt in der Stadt. Ja, Gottes Wohnort dort. Und dort ist er jeden Tag hinabgezogen und wieder hinaufgegangen, um das Wasser auszugießen. So, jetzt gibt es einen Vers, der im Zusammenhang damit dann immer rezitiert wurde aus Jesaja. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Ja? Und wir merken schon, das klingt doch irgendwie interessant. Dieses Laubhüttenfest war ein Fest, ist es heute noch, das mit dem Messias zu tun hat. Einer messianischen Erwartung, dass der Messias kommt und sein Reich aufrichtet. Und tatsächlich bei dem Einzug in Jerusalem von Jesus haben sie auch diesen Psalm, der zu diesem Fest gebetet wurde, dann zitiert. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied und er wurde mir zum Heil. Ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Und dann sagen sie auch, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Das war ein ganz markanter Psalm für das Laubhüttenfest, den die Leute dann, als der Messias tatsächlich kam, zum Passafest, entfremdet haben. Ja, vom Laubhüttenfest genommen und ihn schon zum Passafest, zum Einzug von Jesus genommen, weil sie gesagt haben, hier zieht doch der Messias ein, hier zieht doch der von Gott verheißene Retter das Heil in Jerusalem ein. Und was wird er bringen? Lebendiges Wasser. Diese Person, Jesus, bringt lebendiges Wasser. Und wir haben es in der Lesung auch gelesen, ja? Wasser des Lebens. Jesus sagt, in Jerusalem habt ihr lebendiges Wasser und das bringt euch Heil. Denkt an die Generationen vor uns, an König Hiskia und die Belagerung. Das war ihr Überleben, dieses Wasser. Ich bin euer Überleben. Das, was aus mir quillt, durch mich habt ihr Zugang zu Gottes Wasser und das ist euer Überleben. Und deswegen hat Jesus gesagt zu dieser Frau am Jakobsbrunnen, wir lesen es nochmal, Jesus antwortete und sprach zu ihr, jedem, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Also sie stehen dort an dem Brunnen und er sagt, ja, du brauchst es für deinen Körper, dieses Wasser, aber schau, es macht dich wieder durstig. Und diese Unterhaltung wird uns berichtet und sie spricht von zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die körperliche und tatsächlich brauchen wir immer wieder Wasser. Und das weißt du gerade an den heißen Tagen, wie dringend wir es brauchen. Und wenn wir mal zu wenig getrunken haben und dann vielleicht noch wandern sind und ein bisschen dehydriert, dann fragen wir uns, warum brummt mein Kopf abends? Ja, warum bin ich nicht mehr leistungsfähig? Mir fehlt Wasser. Und Gott hat extra gemacht, dass wir Wasser brauchen. Wir sind zum Leben auf Wasser angewiesen. Wir sind zum Leben auf sein lebendiges Wasser angewiesen. Unser Lebensdurst wird nicht durch Trinkwasser gestillt, sondern durch den, der das lebendige Wasser gibt. Also wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Mehr als nur heute, mehr als nur jetzt, ins ewige Leben. Und ewiges Leben heißt Gottes Leben jetzt schon, im Hier und Heute. Das heißt nicht, dann, wenn ich sterbe, dann passiert es, sondern es heißt, heute passiert es. Ewiges Leben hat mit einer Kontinuität von Gottes Leben zu tun, von Generation zu Generation und jeder Generation ist es zugänglich, Gottes Leben. Die Frage ist, habe ich Zugang und nutze ich den Zugang? Und die Urlaubszeit ist immer so ein bisschen eine besondere Zeit, in der man es vielleicht besser schafft, ja, diese Quellen anzuzapfen, die wir haben in Jesus. Und in den meisten Fällen ist meine Erfahrung, dadurch, dass man weniger Rhythmus hat, wir schaffen es weniger gut, diese Quellen anzuzapfen. Täglich zu diesem lebendigen Wasser zu gehen, das unseren Durst wirklich tiefgründig und vollumfänglich stillt. Nochmal zurück zum Sukkot, zum Laubhüttenfest. In dem Zusammenhang wird uns hier etwas gesagt in Johannes Kapitel 7. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach. Das Fest ist das Laubhüttenfest und der Priester ging ja jeden Morgen zum Teich Siloa, diesem lebendigen Wasser in der Stadt, schöpfte das und goss es aus als Opfer. Und Jesus, als ob er da dabei steht und dem Priester zuschaut, hat wahrscheinlich sich jeden Tag überlegt, ja, nehme ich das als Gegenstandslektion? Mache ich das oder nicht? Und am letzten Tag des Festes sagt er, das mache ich. Ja, das ist Erlebnispädagogik. Und was sagt er? Der Priester schüttet das Wasser aus, aber Jesus sagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus redet von sich und sagt, aus mir kommt lebendiges Wasser. Der Priester geht zu dem Wasser, er gießt es aus, aber das ist nur die körperliche Dimension. Die ist nötig, aber das langt nicht aus. Du brauchst lebendiges Wasser und wenn dich danach dürstet, dann komme zu mir. Tritt in Beziehung mit mir. Ja. Lass dich versöhnen mit mir. Genauso wie dieses Shin Shalom in Jerusalem, diese Täler. Lass dir Frieden schenken von mir. Lass dir deine Bedürfnisse stillen von mir, denn ich bin der Einzige, der das kann. Und dann ein bisschen weiter in der Bibel heißt es, Johannes in der Offenbarung, und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O und der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Etwas, das bis ins ewige Leben quillt. Es fängt hier an, aber es wird in Ewigkeit nicht aufhören. Und du siehst, Jerusalem, und das himmlische Jerusalem, das zukünftige, haben einen starken Bezug. Ja, und Gott lehrt uns schon in der Geschichte damals, aber auch heute, etwas über das, was kommen wird, über das zukünftige Jerusalem. Mit was sollen wir also lebendiges Wasser verbinden? Mit Jesus als Person, dem Messias, der uns dieses lebendige Wasser gibt, und mit einer Stadt Jerusalem, in der dieses lebendige Wasser ist, nämlich Gott selber. Und ich wollte es auch ein bisschen praktisch machen und habe deswegen eine Folie mitgebracht mit einer Frage, mit einer persönlichen Frage. Wie sieht's aus mit deinen Quellen? Ich möchte dich persönlich fragen, was sind deine geistlichen Quellen im Alltag, durch die du das lebendige Wasser empfängst? Oder fangen wir noch einen Schritt weiter vorne an. Hast du Ja gesagt zum lebendigen Wasser? Lebst du versöhnt mit deinem Schöpfer durch Jesus? Hast du Zugang zu dieser Quelle? Denn ohne diesen Zugang brauchen wir nicht die nächsten Fragen stellen. Aber das ist mal die erste. Hast du Zugang? Und wenn du Ja sagst, wenn du in Verbindung mit diesem Messias, mit dieser ewigen Quelle stehst, dann ist die Frage, was sind deine geistlichen Quellen im Alltag? Wie kultivierst du das? Was ist auch die Form? Und die kann unterschiedlich sein. Es gibt nicht die eine richtige Methode, zumindest habe ich die in der Bibel noch nicht entdeckt. Zweite Frage, welches ist lebendiges Wasser, das direkt von Gottes Thron kommt, und was nicht? Manchmal haben wir Gewohnheiten und denken, das verspricht mir Leben und das macht mich satt und bringt Shalom, Gottes Shalom in mein Leben. Und wenn wir darüber nachdenken, merken wir, na, das ist eigentlich fad. In Wirklichkeit ist das abgestanden. Das ist eigentlich kein lebendiges Wasser. Ich brauche was anderes. Dritte Frage. Nimmst du dir ausreichend Zeit zum Wasserschöpfen aus der lebendigen Quelle? Oder braucht es da eine neue Priorität? Und wenn die Ferien zu Ende gehen und ein neuer Rhythmus einzieht, zumindest bei den meisten Familien oder Lehrern, dann ist es auch gut, wieder einen neuen Rhythmus zu etablieren. Die Frage ist, brauchst du eine neue Priorität? Ich würde gern ein paar Minuten geben, um diese Fragen zu reflektieren. Und dann kommt noch der nächste Schritt. Aber lasst uns erst 2-3 Minuten nehmen für diese Fragen. Ich habe noch einen weiteren Schritt mitgebracht, der bringt uns jetzt in den Austausch zueinander. Und jeder von uns hat so seinen Zugang zu dieser Quelle, hat Erfahrungen gemacht, kann vielleicht auch davon erzählen. Und jetzt wäre die Möglichkeit, das auch kurz deinem Nachbarn zu sagen. Was sind deine zwei besten Zugänge zu dieser Quelle? Wie kultivierst du das? Wie zapfst du das an in deinem Alltag? Hast du ein Buch dazu? Hast du einen besonderen Ort? Hast du ein besonderes Gebet? Hörst du dir Vorträge an im Internet? Wie machst du das? Was sind deine zwei besten Zugänge zu dieser Quelle, zu Jesus? Nehmen wir uns kurz Zeit, uns auszutauschen. Können wir viel voneinander lernen, ja? Und uns freuen und gegenseitig ermutigen, ja. Was sind die guten Quellen? Genau. Drehen wir uns zueinander. Ein oder zwei deiner Zugänge zu dieser Quelle darfst du gerne austauschen. Nicht zu lange, mach keine Predigt draus, 2-3 Minuten. Okay. So, wir kommen zum Schluss. Ja, wir kommen zum Schluss. Ja, okay, es wird immer lauter, aber wir werden jetzt leiser. Ja, okay. Wenn man einmal das Wespennest ansticht, dann schwirrt es, ja, dann blubbert es heraus. Okay, ich merke, da gibt es viel Bedarf zum Austauschen. Ich müsste euch einfach kurz gedulden und wenn wir das Amen nach dem Gottesdienst gesagt haben, dann könnt ihr sofort fortführen, ja, dieses Thema. Spannend, ja? Von anderen zu hören, was ist dein Zugang zu dieser Quelle? Wie erlebst du Erfrischung im Alltag? Wie erlebst du diesen Frieden, der kommt, von Gott kommt und der biblisch gesehen mit Jerusalem zu tun hat? Denn dieses Shin Shalom, Shalom steckt im Namen Jerusalem drin. Als ob Gott sagt, schau her, von da kommt der Frieden. Von dort geht das lebendige Wasser aus. Warum? Weil dort mein Haus ist, wird es wieder sein. Weil dort mein Thron steht, wird es auch wieder sein in Zukunft. Wenn wir diesen Zugang zu diesen Quellen haben, zu dieser Quelle und kultivieren, dann klinken wir uns damit in eine ewige Komponente ein. Etwas, das übernatürlich ist, was über diese Welt hinausgeht und was über Trinkwasser, ja, hinausgeht. Und das ist der Bogen, den ich zum Schluss mit der letzten Folie zeigen möchte. Wie Gott schon immer gesagt hat, von mir und von meinem Wohnort und von meinem Thron geht Wasser aus. Das ist Kennzeichen. Und Wasser heißt Leben, Wasser heißt Segen. Und die Quellen Jerusalems finden wir schon ganz am Anfang, wo es heißt, es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Das heißt, die ganze Schöpfung baut darauf auf, dass das Wasser woher kommt? Von Gott, von seinem Wohnort und von seiner Stadt. Und dann gibt es mehrere Stellen in der Bibel, die auch davon sprechen. Zum Beispiel ein Psalm, der sagt, alle Menschen, die zu Gott gehören, sind in Jerusalem geboren. Warum? Weil dort die Quellen sind. Weil dort die ganzen Quellen der Erde sind. Psalm 87 ist es. Und sie werden singen beim Reigen. Also da ist Freude, da ist Leben. Warum? Alle Quellen sind in dir. Das ist ein Loblied auf Jerusalem, ein Loblied auf Gott, der in Jerusalem allen Durst stillt und neues Leben schafft. Und dann, wenn wir in die Propheten gucken, das werden wir jetzt nicht ausbreiten, wird etwas passieren. Wenn der Herr Jesus wiederkommt auf dem Ölberg, dann wird es geografische Veränderungen mit sich bringen, die auch mit Wasser zu tun haben, die mit Quellen von Jerusalem zu tun haben. Und da steht zum Beispiel in Joel 4, und aus dem Haus des Herrn wird eine Quelle hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern. Und ein bisschen genauer formuliert Sacharja in seiner Vision, wenn der Messias wiederkommt, was wird passieren? Und das hat wieder mit Wasser zu tun. Also der Messias und Wasser sind untrennbar. Was sagt Sacharja? Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Die Füße von dem Messias, von Jesus, der von Jerusalem nach Osten zu liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen und die andere nach Süden. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Also, wir erwarten die Wiederkunft des Herrn. Und wenn er seine Füße auf den Ölberg setzt, dann wird es massive Auswirkungen haben, auch geografisch, auch auf die Quelle von Jerusalem. Und du merkst, Zacharja klingt ja wie Offenbarung. Das klingt ja wie der Thron Gottes, von dem aus die Quelle sich das Wasser ausbreitet. Stimmt. Und wir merken, wenn der Herr wiederkommt, wird es Schritt für Schritt Richtung dem neuen Jerusalem gehen. Er wird die Dinge verwandeln und das Wasser wird ausfließen. Wohin? In das östliche und das westliche Meer. Was ist das? Das östliche, das Mittelmeer, das westliche, das Mittelmeer und das östliche, das Tote Meer. Und das ganze Bergrücken, dieses karge Gebirge da oben, wird eine Belebung erfahren. Und die hat damit zu tun mit Jesus, der wiederkommt, der das lebendige Wasser ist. Und natürlich müssen wir dann noch den letzten Vers auch erwähnen. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Wie glücklich sind wir, dass wir heute schon Zugang haben durch Jesus zu diesen Quellen Gottes, die Quellen Jerusalems. Und wir werden in Ewigkeit dort sein, wo diese Quellen sind. Wir werden noch näher rankommen und teilhaben im himmlischen Jerusalem. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass von dir die Quelle des Lebens ausgeht, dass du selbst die Quelle bist und dass alles Leben hier auf dieser Erde von dir kommt. Ob es klein ist, mikroskopisch klein, ob es bombastisch groß ist. Und wir dazwischen, wir empfangen das Leben von dir und wir danken dir, dass du dich offenbart hast und dass du uns Wasser gibst für unseren Körper, damit wir leben können, dass du uns auch lebendiges Wasser gibst von deinem Sohn Jesus, durch das wir Leben haben, ewiges Leben, heute schon, im Hier und Jetzt. Und wir beten, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten diese Quellen anzapfen können, dass wir im Alltag Zeiten und Orte finden, wo das passiert, dass dein Leben, dein Wasser in unser Leben kommt und dass wir deinen Shalom, deinen Frieden erleben, der uns wiederherstellt, der uns lebendig macht und der uns erquickt, wie nichts anderes uns erquicken kann auf dieser Welt. Und wir beten, dass du auch diese abgestandenen Quellen, das schmutzige Wasser aussortierst aus unserem Leben, dass wir nicht an falscher Stelle suchen, sondern allein an der ewigen frischen Quelle, an dir und deinem Sohn. Bitte schenk uns Gelingen dazu. Und wir wollen auch davon reden, was wir da erleben mit dir, was du uns zuteilst. Und wir wollen das bekennen und ein Lob finden für dich, so wie es wir gerade schon ausgetauscht haben. Danke, Herr, dass du uns versorgst. Danke für deinen Shalom, für deine Stadt des Friedens, Jerusalem. Und danke, dass wir schon jetzt uns verbinden dürfen mit Jerusalem und Zugang haben zu deinen Quellen und deinem Shalom. Amen.